Menschen, die für ihre Überzeugungen gehen, die ihre Überzeugungen leben. Die hat uns jetzt Brigitte da gerade vorgestellt. Und ich will mit euch in einen nicht ganz einfachen Text vom Jakobus eintauchen. Er ist auch relativ lang, aber ich fordere euch heute, glaube ich, gerade ein bisschen mehrfach raus, weil ich nämlich heute mit euch den ganzen Jakobus anschauen will. Weil ich glaube, der Text, den wir heute Morgen so als Zentrum haben, wo wir ausgehen davon, den können wir nicht verstehen, wenn wir nicht alles anschauen rundherum. Und der Vers, den Brigitte vorher zitiert hat, der ist aus dem Abschnitt raus. Es ist nämlich Jakobus 2, die Verse 14 bis 26. Da heißt: Was nützt es, meine Geschwister, wenn jemand behauptet, ich glaube, aber er hat keine entsprechenden Taten vorzuweisen? Kann der Glaube als solcher ihn retten? Angenommen, ein Bruder oder eine Schwester haben nicht genügend anzuziehen und es fehlt ihnen an dem, was sie täglich zum Essen brauchen. Wenn nun jemand von euch zu ihnen sagt, ich wünsche euch alles Gute, hoffentlich bekommt ihr warme Kleider und könnt euch satt essen, aber ihr gebt ihnen nicht, was sie zum Leben brauchen, was nützt ihnen das? Genauso ist es mit dem Glauben, wenn er keine Taten vorzuweisen hat. Ist er tot? Er ist tot, weil er ohne Auswirkungen bleibt. Vielleicht hält mir jemand entgegen, der eine hat eben den Glauben und der andere die Taten. Wirklich? Wie willst du mir denn deinen Glauben beweisen, wenn die entsprechenden Taten fehlen? Ich dagegen kann dir meinen Glauben anhand von dem beweisen, was ich tue. Du glaubst, dass es nur einen Gott gibt? Schön und gut, aber auch die Dämonen glauben das und zittern. Willst du denn nicht begreifen, du unverständiger Mensch, dass der Glaube ohne Taten nutzlos ist? Wurde nicht unser Vater Abraham aufgrund seines Tuns für gerecht erklärt? Er wurde für gerecht erklärt, weil er seinen Sohn Isaac auf den Altar legte, um ihn Gott als Opfer darzubringen. Daran siehst du, dass sein Glaube mit seinen Taten zusammenwirkte. Erst durch seine Taten wurde sein Glauben vollkommen. Und erst damit zeigte sich die volle Bedeutung dessen, was die Schrift sagt. Abraham glaubte Gott, und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Ja, er wurde sogar Freund Gottes genannt. Ihr seht also, dass der Glaube allein nicht genügt. Ein Mensch wird nur dann vor Gott für gerecht erklärt, wenn sein Glaube auch Taten hervorbringt. War es aber bei der Prostituierten Rahab nicht ebenso? Auch sie wurde aufgrund ihrer Taten für gerecht erklärt, denn sie nahm die israelitischen Boten gastfreundlich bei sich auf und half ihnen, auf einem geheimen Weg aus der Stadt zu fliehen. Genauso nämlich, wie der Körper ohne den Geist ein toter Körper ist, ist auch der Glaube ohne Taten ein toter Glaube. Wie hörst du den Text? Was löst der Text bei dir aus? Ist es die Frage nach dem, was Brigitte schon angetönt hat, muss ich jetzt ein Aktivist werden? Muss ich jetzt meinen Glauben gleich beweisen und zeigen? Und letztlich ist es eben gleich nicht so, dass ich aus Gnade gerettet bin. Also durch das, was Jesus tun hat am Kreuz, sondern es ist gleich das, was ich selber leiste. Und das macht mich letztlich gerecht. Ist es das Aus- oder gegeneinander Ausspielen von Gnade und Gerechtigkeit, wo da der Jakobus einander gegenüberstellt, oder um was geht es wirklich? Ich habe ein kleines Experiment vor heute Morgen mit euch. Jetzt muss ich mir da rasch ein bisschen Platz schaffen. Und ich habe nicht Platz auf einem Flipchart heute Morgen. An dieser Stelle muss ich mich auch jetzt beim Livestream entschuldigen. Es kann sein, dass nicht alles so gut sichtbar wird sein, was ich heute Morgen da vorne zeichne. Aber ich werde es erklären und ich hoffe, ihr kommt es trotzdem gut mit über. Mein Problem war nämlich, ich bin jetzt etwa seit 2 Wochen mit dem Jakobustext unterwegs. Das ist übrigens der ganze Jakobus da. Das ganze Buch Jakobus. Und mein Jakobus sieht unterdessen so aus. Nach 2 Wochen. Und ich habe mal eine Predigt geschrieben. Die war auch am Freitagmorgen fertig. Aber heute Morgen stand ich mit diesen 2 Blättern da vorne. Weil ich gemerkt habe, all das, was ich mir notiert habe, all das viele, was ich unterdessen in meinem Herz habe, was ich gerne teilen mit euch, es ist noch schwierig, das überzubringen. Und meine Predigt hat es definitiv nicht auf den Punkt gebracht. Und heute Morgen bin ich früh aufgestanden. Heute Morgen habe ich noch einmal gerungen mit Gott und habe gesagt, Herr, was ist es denn? Und wie bringen wir es auf den Punkt? Wie wird es konkret auch für mich? Und ich habe etwas entdeckt heute Morgen, wo ich gerne mit euch teilen will. Der Jakobus, der redet von uns, von dir und mir. Vom Mensch, sage ich jetzt mal. Stell das da mal so in die Mitte. Das ist sein Thema. Und im Text heute redet er davon, dass wir als Menschen auf der einen Seite den Glauben haben und auf der anderen Seite redet er von den Werken. Er redet von dem, was sichtbar wird, in unserem Leben, in unserem Verhalten. Und wenn man dann den Jakobusbrief ein bisschen anschaut, dann bringt er ganz konkrete Themen, die er sieht bei diesen Christen, die er an sie schreibt. Er sagt, was ich bei euch sehe, ist Reichtum, ist euer Lebensziel geworden. Es geht um das, dass ihr euch bereichert, dass euer Materielle wächst. Schon ganz am Anfang redet er von dem, schon im ersten Kapitel. Und dann am Schluss vom Jakobusbrief, im Jakobus 5, 1 bis 6, schreibt es euch da mal her. Vielleicht ist es auch ganz gut, das mal zuhause noch nachzulesen. Im Kapitel 1 und auch im Kapitel 5, das ist übrigens das erste und das letzte Kapitel, also 1 ist logisch, ist das erste und das fünfte ist das letzte. Das scheint ein grosses Thema gewesen zu sein. Dann das zweite Thema, das er davor redet, das kennt er vermutlich. Er redet von der Zunge. Die Zunge, die er als ein kleines Teil beschreibt, er braucht das Bild von einem Schiff, wo nur mit einem kleinen Steuerruder gesteuert wird. Und das braucht er für die Zunge. Er sagt, die Zunge ist wie so ein Steuerruder. Oder er braucht ein anderes Bild. Er sagt, die Zunge ist wie ein Feuer. Und ihr wisst alle, es braucht nur einen Funken und es kann einen riesen Waldbrand auslösen. Also er braucht die Zunge nicht als ein Beispiel von Gutem, sondern er sagt, bei euch kommt durch die Zunge Streit, Neid und Eifersucht zum Ausdruck. Auch da wieder redet er schon im ersten Kapitel davon, im 26. Vers, und er redet im dritten Kapitel in 12 Vers davon. Zunge, wo viel Unrecht anrichtet, wo vieles kaputt macht unter euch, weil er Streit schürt statt Frieden. Er redet vom Zorn, der hat natürlich auch mit der Zunge zu tun, oder? Der drückt sich ja oft in Wort aus. Dann redet er davon, ihr macht Pläne. Den Text möchte ich euch gerne vorlesen. Er redet davon, im 4. Kapitel: Wohlan nun, die ihr sagt, heute oder morgen wollen wir in die oder die Stadt gehen und wollen ein Jahr dort zubringen und Handel treiben und Gewinn machen. Und ihr wisst nicht, was morgen ist. Was ist euer Leben? Dunst seid ihr, der eine kleine Zeit bleibt und dann verschwindet. Und wenn ich das gelesen habe, ist mir ein Interview in Sinn gekommen, das ich gerade vor kurzem geschaut habe. Ihr kennt vielleicht die Zwillinge. Wir haben den Unti-Abschluss zum Teil über ihr Leben gestaltet, der Philipp und der Johannes Mickenburger. Ich habe dort erzählt vom Philipp unter anderem, der eine Heilung erlebt hat von seiner Krebskrankheit. Er ist mit 18 zum zweiten Mal krebskrank geworden. Unterdessen ist er fast 23 oder um die 23 und er ist zum dritten Mal krebskrank. Und zwar so, dass er eigentlich schon lange tot sein sollte. Die Ärzte haben ihm noch zwei Wochen bis zwei Monate Lebenszeit gegeben. Unterdessen lebt er noch. Er ist jetzt schon 5 Monate etwa drüber, über die Lebenserwartung, hat aber ein riesiges Krebsgeschwür, wo die Ärzte sagen, rein medizinisch gesehen, kann es von einem Moment auf den anderen fertig sein. Gesundheitlich geht es ihm kräftemässig, geht es ihm aber sehr gut. Und ich habe ein Interview gesehen von Rudi Joseran mit ihm, vielleicht habt ihr das auch gesehen. Und dann hat er ihn so gefragt, ja, wie ist es denn, wenn du mit dieser Gewissheit lebst oder dem musst leben, dass morgen dein Leben vorbei sein kann? Und der Philipp hat ihm gesagt, das ist bei dir im Fall auch so. Wir machen unsere Pläne, wir denken, was muss noch sein? Jetzt gerade im Angesicht vielleicht von so einer Situation wie der Philipp, was will ich denn noch leben? Da wird es plötzlich ganz konkret. Aber mein Leben kann morgen auch fertig sein. Kann heute schon fertig sein. Und eigentlich stellt sich ja die Frage immer wieder, was für einen Fußabdruck würde ich gerne hinterlassen? Was ist denn wichtig in dem Inne, dass ich ja nicht weiss, wenn mein Leben fertig ist? Also Pläne von meinem Leben, wie gehe ich mit denen um? Dann redet er vom Umgang miteinander. Der Jakobus, Umgang in der Gemeinde. Wie geht ihr um miteinander? In dieser Situation dort hat das zum Beispiel konkret geheissen, wenn ein reicher, gut angesehener Bürger in die Gemeinde gekommen ist, dann hat man dem gehöfelt und gemacht, hat ihm die besten Plätze angebaut. Ich weiß nicht, ob das da vorne die besten Plätze sind bei uns. Aber den hat man da vorne genommen und hat gesagt, komm, da kommst alles mit über. Da bist du näher am Geschehen dran. Komm, ein Ehrenplatz für dich. Und der Arm, wenn ein Armer reingekommen ist, jemand, der eher sozial schwach war, dann hat man ihm gesagt, weißt du was, da hat es noch einen Stehplatz. Oder wenn du sitzen kannst, da bei meinen Füßen sitzen. Wir haben jetzt schön Platz, oder? Zwischen den Reihen, praktisch für solche Situationen. Da kannst du sitzen, oder? Wenn du unbedingt sitzen willst, dann da bei meinen Füßen. Das ist vielleicht jetzt nicht unser Thema, aber die Frage von Vorurteilen. Was nehmen wir wahr? Wie beurteilen wir jemanden? Was ist das, was jemand wertvoll macht oder nicht wertvoll? Wie gehen wir um miteinander? Und das Letzte, was er noch anspricht, ist der soziale Umgang. Also auch das, was nach außen sichtbar wird. Wir haben hier das Beispiel. Ist zwar auch wieder ein Beispiel von der Gemeinde innerhalb, wo er sagt, was ist, wenn ein Bruder oder eine Schwester zu dir kommt und du weißt, dass er das Nötige nicht hat zum Leben. Und du sagst, geh in Frieden, Gott wird schon schauen. Und er geht genauso hungrig, genauso ohne das Nötige, wie er gekommen ist. Ja, das ist ein Umgang, den wir pflegen können. Das ist für uns vielleicht auch wieder nicht so näher, aber wir haben das in Bosnien jeden Sonntag so erlebt. Wir haben ganz viele Romas bei uns in der Gemeinde gehabt, wo wir gewusst haben, die kämpfen jeden Tag neu ums Überleben. Keine geregelte Arbeit, oft auch schwierig für sie, überhaupt eine Arbeitsstelle zu finden, zu wissen, sie wissen oft nicht, was sie morgen zu essen haben. Wie gehe ich mit dem um? Drücke ich ihnen jetzt einfach jeden Sonntag einen 10-Euro-Schein in die Hand? Ist das die Hilfe, die sie brauchen? Da kommen plötzlich ganz viele Fragen, oder? Aber die Frage, berührt es uns? Kommt es an uns her? Wie es am anderen geht? Vielleicht auch im ganz Existenziellen? Das sind die Fragen, die Jakobus da gestellt hat. Ich habe mich so gefragt, nein, ich muss zuerst etwas anderes sagen. Warum hat er genau diese Themen genommen? Wer weiß noch, wo der Jakobus selber gelebt hat? Ich habe es letztes Mal erwähnt. Der Jakobus war in Jerusalem zuhause gsi. Er war also Teil von dieser allerersten Gemeinde, die entstanden ist. Und wie wird die Gemeinde am Anfang in der Apostelgeschichte beschrieben? Was hat die charakterisiert? Könnt ihr mal ein paar Stichworte nennen? Was kommt da in Erinnerung?
Alles teilt.
Alles teilt. Sie haben sich täglich in den Häusern getroffen. Hausgemeinschaft, genau. Das ist gerade doppelt gekommen. Gewachsen. Sie ist sehr gewachsen, genau. Sind das Abendmahl gefeiert, genau. Kommt da sonst noch etwas in den Sinn? Sie haben die Witwe und die Waisen versorgt, genau. Sie sind also sozial sehr aktiv gewesen. Sehr genau, auf das habe ich noch gewartet. Der gute Ruf, oder? Das sind so die Aspekte, die beschrieben werden. Und das ist irgendwo in dieser Zeitphase von 30, 35, 40 nach Christus, so ganz genau können wir es ja nicht einordnen, aber das wird die Anfangs-, oder das ist so die Anfangsphase gewesen, oder? Die Gemeinde ist gewachsen, die Gemeinde hat blüht. Sie haben alles geteilt untereinander. Sie haben wollen, dass es allen gut geht, dass alle versorgt sind. Sie haben sich gekümmert. Ihren guten Ruf nach aussen ist bekannt gewesen. Man hat das gesehen, man hat das wahrgenommen und als Folge davon ist die Gemeinde gewachsen. Wenn wir jetzt das anschauen, Reichtum ist plötzlich ein Thema geworden. Ich muss genug haben. Reichtum bringt Ansehen. Geld scheffeln. Man redet dann auch, oder man lesen dann auch, dass der Jakobus davor redet, ihr zahlt euren Arbeiter nicht einmal mehr den Lohn, weil ihr es lieber selber behaltet. Reichtum ist plötzlich das Materielle, ist plötzlich der Fokus geworden. Das hat auch geheissen, man hat eben nicht mehr geteilt. Man hat sich nicht mehr sozial engagiert. Plötzlich hat es ein Gefälle gegeben in der Gemeinde. Die hatten und die nicht hatten. Und die hatten, das sind vermutlich die Gesegneten gewesen, oder? Und die nicht hatten, das sind die nicht Gesegneten gewesen. So hat man es beurteilt. Man hat plötzlich ganz neue Maßstäbe entwickelt. Man hat sich auch sozial durch das nicht mehr engagieren wollen. Weil man ja das eigene hat müssen abgeben. Und ich habe so gemerkt, an diesem Punkt spricht der Jakobus eigentlich an ganz vielen Stellen das Herz an, das voll ist vom Ich. Meine Pläne, das, was mir wichtig ist, das, was ich brauche. Ich habe mich so gefragt, was würde Jakobus bei uns heute ansprechen? Weil es wären unsere Themen, die er uns schreiben würde. Ich frage jetzt nicht. Ich habe mir überlegt, ob ich so frage. Aber ich glaube, gewisse Themen haben wir doch da genau gleich, oder? Unseren ganzen Umgang vom Reden. Was reden wir? Wie reden wir? Und da denke ich nicht einmal nur an Streit, Neid und Eifersucht, sondern auch an das, was wir nicht sagen. Aus Angst, Ansehen zu verlieren. Unser ganzer Umgang miteinander. Was ist wichtig? Wie beurteilen wir einander? Um was geht es? Das ist so die eine Seite, oder? Die Seite von der Werk, die er beschreibt. Und auf der anderen Seite redet er vom Glauben, der Jakobus. Wie viel sagt er über den Glauben da? In dem Text, den wir gelesen haben. Er redet im Zusammenhang vom Glauben nur von der Werk. Und macht das zu einer Einheit, oder? Wir in unserem Denken sehen die Werk und auf der anderen Seite den Glauben. Aber das ist etwas, das Jakobus gar nicht trennt. Er sagt, in eurem Verhalten, in dem, was ihr lebt, soll euer Glaube zum Ausdruck kommen. Der Glaube, der euch rettet. Der Glaube, der die Verbindung zu Gott wiederherstellt. Der Glaube, der all das ausdrückt, was wir im ersten Lied gehört haben. Der Glaube an die Auferstehung, an die Kraft, an die Macht, die da ist. Der Glaube an ein Leben nach dem Tod. Der Glaube an einen Richter, der Glaube an einen Anwalt, sind alles Worte und Themen, die im Jakobusbrief zum Ausdruck kommen. Ich komme nachher dann gerade nochmal rasch drauf. Der Glaube, der soll sich ausdrücken in einem Werk. Und es heisst interessanterweise eigentlich vom Urtext her nicht, dass das Werk uns rettet. Dass es also die Werke sind, das ist nach wie vor der Glaube. Der Glaube, der uns rettet. Der uns gerecht macht vor Gott. Aber die Werke sind wichtig, weil sie unseren Glauben vollständig machen. Die einen haben geschmunzelt, wo wir da an diesem Text vorbeikommen sind, wo es da heisst, der eine hat eben Glauben und der andere die Taten. Da spürt man doch etwas, oder? Das kann man gar nicht trennen voneinander. Das kannst du nicht auseinandernehmen. Und sollen wir auch nicht auseinandernehmen. Das heisst da am Schluss im Vers 26, genauso nämlich wie der Körper ohne den Geist ein toter Körper ist. Entschuldigen wir das Bild jetzt, aber wenn ihr eine Leiche nehmt, das ist ein wunderbarer Körper unter Umständen. Aber er funktioniert nicht mehr als Körper. Warum? Weil er keinen Geist, keinen Lebensgeist, keinen Lebensatem mehr hat. Geht mal in ein Wachsfigurenmuseum, da seht ihr wunderschöne Körper. Könnt ihr euch abfotografieren lassen mit den berühmtesten Personen. Aber von dem habt ihr genau gar nichts. Weil kein Leben da ist. Der Jakobus sagt, ihr nehmt Zeug auseinander, die man nicht auseinandernehmen kann, die man nicht trennen kann. Glauben ohne Werk ist tot. Das ist die Realität. Wir haben letztes Mal das Bild vom reifen Glauben gehabt, oder? Wir haben das mit diesen Erdbeeren ein bisschen genauer angeschaut. Wer letztes Mal da war, mag sich sicher noch erinnern. Die wunderschönen roten Erdbeeren, die reif sind. Ich will das Bild noch ein bisschen ausweiten. Und zwar, wie kommen denn die Erdbeere? Die fallen nicht vom Himmel oben runter, oder? Sondern die wachsen an einer Pflanze. Und wenn ihr diese Pflanzen anschaut, dann wisst ihr genau, da werden mal Erdbeere dran wachsen und nicht Feigen. Weil wenn Feigen dran wachsen würden, wäre es sehr unnatürlich. Aber die Erdbeere werden nicht kommen, wenn nicht die Pflanze da ist und wenn die Pflanze nicht in einem gesunden Boden steht und nicht verankert ist und hebt, oder irgendwo. Du kannst auch eine Pflanze nehmen und sie irgendwo aufhängen. Die wird dir auch keine Erdbeere bringen. Und reifer Glaube ist auch ein Glaube, der Werk bringt. bringt, wo Werk zeigt. Und auch über das redet Jakobus sehr ausführlich. Er spricht nämlich einen Punkt an. Er sagt dem Weisheit, die Weisheit. Weisheit, wie, was ist das für uns? Weisheit ist unser Denken, oder? Dass wir wissen, was wir entscheiden sollen. Dass wir wissen, wie wir mit Sachen umgehen sollen. Wenn wir den Jakobus-Text vornehmen und lesen, was er über die Weisheit schreibt. Er fragt im 3. Kapitel, im Vers 13, wer ist weise und klug unter euch? Der zeige mit seinem guten Wandel seine Werke. Weisheit sind Werke. Also ist ganz ein konkretes Tun, Handeln. Und zwar in Sanftmut und Weisheit. Habt ihr aber bitter Neid und Streit in euren Herzen? So ist wieder eine Frage von dem, oder? So rühmt euch nicht und lügt nicht der Wahrheit zuwider. Das ist nicht die Weisheit, die von oben herabkommt, sondern sie ist irdisch, menschlich und teuflisch. Denn wo Neid und Streit ist, das sind Unordnung und lauter böse Dinge. Das kennen wir, oder? Streit tut selten gut. Streit hilft selten weiter und macht leider sehr viel Unordnung. Und dann wird sie beschrieben, die Weisheit aber von oben ist zuerst lauter, ein altes Wort, rein, dann friedfertig. Also ich schreibe es jetzt da mal auf, die Stichwort. Weisheit ist rein, was habe ich gesagt, friedfertig. Ich schreibe jetzt einfach mal Friede. Ja, voilà. Ist friedfertig, ist gütig. Lässt sich etwas sagen, ist reich an Barmherzigkeit. Also ich schreibe mal, hör zu, wie sie sich etwas sagen lässt, oder? Barmherzig. Barmherzig, unparteiisch. Und ohne Heuchelei. Also echt. Die Frucht der Gerechtigkeit aber wird gesät in Frieden für die, die Frieden stiften. Die Auswirkung von all dem da, von dieser Weisheit, ist letztlich der Friede. Im Umgang miteinander, der Umgang auch im Herz. Und ein Wort ist ganz, ganz zentral, wo da drin vorkommt. Und das ist der Rahmen für all das, was ich jetzt gesagt habe. Das ist nicht die Weisheit, die von oben herabkommt. Die andere, die, wo Streit und Neid und so. Ich muss den Zusammenhang lesen, sonst kommen wir nicht raus. Habt ihr aber bitter Neid und Streit in euren Herzen, so rühmt euch nicht und lügt nicht der Wahrheit zuwider. Das ist nicht die Weisheit, die von oben herabkommt, sondern sie ist irdisch, menschlich und teuflisch. Die Weisheit aber von oben her ist zuerst lauter. Und das ist genau das, wo der Jakobus in seinem Brief dem allem gegenüberstellt. Er sagt, ihr müsst nicht so sein, weil ihr euch mehr anstrengen müsst, weil ihr es besser machen müsst. Weil der Glauben und die Werke zusammengehören, das ist nicht der Grund, sondern der Grund ist in Gott selber. Er selber, ja, die habe ich jetzt eben da nicht aufgeschrieben, die fehlt jetzt da. Die muss ich da noch dazu schreiben. Er selber ist die Weisheit. Der Gott, der wesenshaft gut ist in allem inne, auch in den schwierigen Umständen, wo der Geber ist von guten Gaben, wo unveränderlich ist, wo sich nicht verändert, durch alle Zeit durch, immer gleich bleibt. Er, wo der Anwalt ist, da kommt er jetzt, oder? Im Kapitel 2, Vers 5, heisst es, das Wort Anwalt kommt so direkt nicht vor, aber in seiner Haltung den Armen gegenüber, wo er für sie sorgt, wo er für ihr Recht eintritt, ist er Anwalt. Und der Jakobus redet auch ganz viel davon, dass Gott ein Richter ist. Dass wir uns werden müssen verantworten, wenn unser Glaube nicht so ist, sondern wir Glauben und Werk trennen voneinander und das Gefühl haben, das hat nichts miteinander zu tun. Gottes Wesen ist so. Und wir sind seine Ebenbilder. Wir sind in die Welt gestellt, um ihn in seiner Art zu repräsentieren. Das ist Würde. Einerseits ein riesen Vorrecht, dass wir das dürfen repräsentieren in dieser Welt, wo Gott ist. Und auf der anderen Seite Verantwortung. Aber in dem Innen ist er der Geber von der guten Gaben, von dieser Weisheit, die von oben kommt. Da ist er der Geber davon. Und das hat Auswirkungen, wenn ich das wirklich zutiefst in mir hinein glaube. Ich habe am Freitagmorgen das Ziel gehabt, bis um 10:30 die Predigt fertig zu haben. Ich habe extra noch ein bisschen früher angefangen, weil ich dachte, ja, dann langt es sicher. Und dann ist am Freitagmorgen Wochenmarkt bei uns, da zu Beringen. Und ich wusste, ich muss einfach irgendwann zwischen 9 und 11 dort mal rasch auf den Wochenmarkt. Und ich wusste, ich habe aber am 10:30 einen Termin. Es muss also vorher passieren. Und dann bin ich gegangen auf den Wochenmarkt. Ich habe ein paar von euch übrigens auch ich weiss nicht, was die gesehen haben. Vermutlich wäre es nicht auf die Idee gekommen, was in mir rein gerade abgeht in dem Moment. Es hat nämlich unheimlich viele Leute gehabt am Morgen. Und ich unter Druck, oder? Ich bin in dieser Reihe gestanden und habe gedacht, ich habe keine Zeit. Ich gehe jetzt wieder heim, soll ich jetzt einlassen? Ich bin da gestanden und ich habe mich aufgeregt. Innerlich aufgeregt. Und ich bin relativ schnell mit Gott ins Gespräch und habe gefunden, Herr, kann es nicht ein bisschen vorwärts gehen? Nein, die von mir hat irgendwie 50 Sätzchen gebraucht. Von 100 Sorten mindestens. Also es ist einfach immer länger gegangen und ich bin sicher 20 Minuten, wenn ich länger in dieser Reihe gestanden. Und irgendwann ist mir der Satz, ich bin ja vom Jakobus hergekommen, oder? Ich bin direkt aus dem Jakobustext rausgesprungen, auf den Markt über, ist mir das wieder in den Sinn gekommen. Und dann habe ich gesagt, ja, aber Herr, du sagst doch, du seist der Geber von guten Gaben. Du hättest es auch anders können machen jetzt hier, oder? Warum habe ich nicht kommen können zu einem Zeitpunkt, wo niemand da ist? Und ich merkte, ja, die Umstände sind jetzt so, wie sie sind. Und plötzlich höre ich in mir drin eine Stimme, die sagt, ich kümmere mich schon um deine Predigt. Ich bin der Geber der guten Gaben. Glaubst du es oder glaubst du es nicht? Und dann bin ich heim. Ich habe ehrlich gesagt nicht mehr viel an meiner Predigt auf drei und überhaupt bis um 10:30. Und dann haben wir uns getroffen nachher da rein zum Wetten, weil wir mit der Gemeindeleitung gerade noch Schule hatten. Und gesagt, dann kann man wieder einfach auch noch mal beten für die Zeit, für den Freitagabend und den Samstagmorgen, wo wir als Gemeindeleitung miteinander verbringen. Und dann bin ich da in dieser Gebetszeit hinein. Wir haben viel einfach nur gelesen, wir sind viel nur still gewesen. Und dann kumpelt mir plötzlich ein Wort entgegen. Das ist das Wort von dieser Barmherzigkeit. Das ist ein grosses Thema da beim Jakobus, wo er sagt, seht ihr die Nächsten? Wie geht ihr mit den anderen um? Und er sagt, eigentlich geht es letztlich nur um die Frage, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und dann habe ich mich angefangen zu schämen. Schämen, wie ich in dieser Reihe hineingestanden bin. Ich habe um mich herum geschätzt 15 Leute gehabt. Ich habe ein paar wenige Leute gekannt. Ich habe nicht eine Sekunde darüber nachgestudiert, dass es da Leute hat, die Jesus nicht kennen. Ich habe keine Sekunde die Menschen um mich herum angefangen zu segnen. Ich habe keine Sekunde für die Menschen, die ich nicht kenne, um mich herum gebetet. Und ich habe gemerkt, ich bin so auf mich selber fixiert. Mein Herz ist voll von dem, was mich bewegt, von meinen Plänen, von dem, was klappen muss, von dem, was ich mir vorgenommen habe. Und ich sehe die Menschen um mich herum nicht. Und der Jakobus sagt in all dem hinein, um was es letztlich geht, das ist dein Herz. Ist dein Herz voll von dem Gott. In allem hinein, was du tust. Egal wie die Umstände sind. Ganz oft erleben wir nämlich, dass unsere Umstände sich nicht verändern. Dass es gleich stressig bleibt. Dass wir gleich nicht alles schaffen. Aber der Frieden, der kann bleiben. Weil ich es loslassen kann, weil ich es abgeben kann. Weil ich weiss, ich habe einen guten Gott, der mich nicht im Stich lässt. In meiner ganz konkreten Herausforderung weiss, was ich brauche. Und das verändert mein Herz und das verändert den Umgang mit den anderen. Innerhalb und außerhalb der Gemeinde. Ist die Pflanze, die Erdbeerpflanze, verwurzelt in einem guten, gesunden Boden? Ist unser Herz verwurzelt in Gott? Oder ist mein Herz voll von Gott? Um das geht es letztlich bei dieser Frage. Und wenn das Realität ist, dann werden die Werke kommen. Die Erdbeerpflanzen entscheiden nämlich nicht, oh, das Jahr keine Lust auf Erdbeere. Die lassen wir das Jahr weg. Und nächstes Jahr wird sie auch nicht entscheiden, jetzt hätte ich gerade Lust auf Feigen, jetzt bringen wir Feigen. Nein, sie wird Erdbeere bringen. Sie muss, sie kann gar nicht anders, es ist natürlich. Weil sie verankert ist in dem Boden, wo ihr die Nährstoff gibt, dass sie das einfach machen kann, natürlich. Und wir sind ganz oft mit ganz vielen anderen beschäftigt und merken es nicht einmal. In was inne sind wir unsere Lebenspflanzen verwurzelt? Was ist in unserem Herz verwurzelt? Hör am Ruf, Werk und Glaube trennen voneinander. Es gehört zusammen. Unser Leben wird immer zeigen, was wir zutiefst innen glauben. Unser Leben ist immer ein Spiegel von unserer Überzeugung. Immer. Es geht gar nicht anders. Aber heben wir an dem fest, wir haben einen wesenshaft guten Gott. Einen guten Gott, der Geber ist von allen guten Gaben, der unveränderlich ist und der uns ausrüstet mit dem, was wir brauchen. Amen. Ich will noch beten. Jesus, unser Fokus, das bist du. Der Anfänger und Vollender von unserem Glauben. Der, der die Weisheit ist und gibt, die so konkret wird in unserem Alltag, im Umgang miteinander, im Umgang untereinander. Jesus, und ich bitte dich, dass wir heranschauen in unserem Leben und schauen, was unser Leben für eine Sprache redet, was für ein Glaube, dass da zum Ausdruck kommt. Und danke, dass du auch der bist, der die Veränderung schenkt, wo uns einen Blick zeigt für die Realität und wo uns dann nicht sagt, und jetzt mach es besser, sondern wo uns sagt, und ich bin der, der dir gibt. Wenn du willst, Veränderung erleben, dann ich helfe dir dabei. Danke, ich kann dich nicht genug loben über diese Realität, dass du der Geber von allem Guten bist, von all dem, was wir zum Leben brauchen. Amen.